Dann beten wir miteinander. Herr Jesus Christus, wir wollen dich jetzt anbeten, dich loben, weil in deinem Namen alles begründet ist. In dir sind die Quellen der Weisheit und der Erkenntnis begründet. Mach uns das bewusst, wenn du uns heute dein Wort aufschließen möchtest, dass es unser Herz trifft und dass es uns bewegt, mit diesem Wort in den Alltag hineinzugehen. Wir danken dir, dass du uns dieses Wort jetzt schenkst. Amen. Wer eine Bibel dabei hat, ich bitte Sie aufzuschlagen, Josua 7. Das ist heute das ganze Kapitel. Wir haben also einen sehr langen Bibeltext vor uns. Um dieses Kapitel jetzt richtig zu verstehen, müssen wir noch einmal in das Kapitel 6 hineingehen. Israel ist dabei, das verheißene Land einzunehmen und steht vor Jericho. Und da habe ich mir aus diesem Kapitel jetzt noch zusätzlich drei Verse herausgesucht, die das Kapitel 7 erst richtig verständlich machen. Ab Vers 17 in Kapitel 6. Da spricht der Herr zu Josua und zu dem Volk, und die Stadt soll mit allem, was darin ist, dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Dirne Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Hause sind, weil sie die Boten versteckt hat, die wir aussandten. Nur hütet euch vor dem Gebannten, dass euch nicht gelüste, etwas zu nehmen und so das Lager Israels durch euch dem Bann verfalle und ins Unglück komme. Alles Silber und Gold und die ehernen und eisernen Geräte sind dem Herrn geweiht. In den Schatz des Herrn soll es kommen. Ich lese nach der Züricher, das ist ein bisschen anders. Jetzt der Sprung in Kapitel 7. Aber Israel vergriff sich an dem Gebannten, denn Achan, der Sohn Charmis des Sohnes Saptis, des Sohnes Seras vom Stamme Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn wider Israel. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Awen östlich von Bet-El liegt, und sprach zu ihnen: Geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Und da sie wieder zu Josua kamen, sprachen sie zu ihm: Es muss nicht das ganze Volk hinaufziehen, nur 2.000 oder 3.000 Mann mögen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk dorthin, denn ihrer sind wenige. Also zogen vom Volke etwa 3.000 Mann hinauf. Aber sie flohen vor den Männern von Ai, und die Männer von Ai erschlugen etwa 36 Mann von ihnen und verfolgten sie vor dem Tor bis zu den Steinbrüchen und schlugen sie am Abhange. Da zerfloss das Herz des Volkes und war zu Wasser. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend, er und die Ältesten Israels, und sie streuten Staub auf ihr Haupt. Und Josua sprach: Ach Herr, warum hast du doch dieses Volk über den Jordan geführt, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, dass sie uns vernichten? O wären wir doch jenseits des Jordan geblieben. Ich bitte dich, Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was willst du dann für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf. Warum liegst du auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Ja, sie haben die Verpflichtung übertreten, die ich ihnen auferlegt habe, und haben sogar von dem Gebannten genommen, davon gestohlen, es verheimlicht und unter ihr Gerät getan. Darum kann Israel vor seinen Feinden nicht bestehen, sondern muss seinen Feinden den Rücken kehren, denn es ist dem Banne verfallen. Ich werde künftig nicht mehr mit euch sein, wenn nicht das Gebannte aus eurer Mitte vertilgt wird. Steh auf, weihe das Volk und sprich, weihet euch auf morgen. Denn also spricht der Herr, der Gott Israels, es ist Gebanntes in deiner Mitte, Israel. Du kannst vor deinen Feinden nicht bestehen, bis das Gebannte aus eurer Mitte weggeschafft ist. Darum sollt ihr morgen früh herzutreten, Stamm für Stamm. Und der Stamm, den der Herr durchs Los bezeichnet wird, soll herzutreten, Geschlecht für Geschlecht. Und das Geschlecht, das der Herr bezeichnen wird, das soll herzutreten, Haus für Haus. Und das Haus, das der Herr bezeichnen wird, soll herzutreten, Mann für Mann. Und wer im Besitze des Gebannten getroffen wird, den soll man verbrennen samt allem, was er hat, weil er die Verordnung des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen hat. Da ließ Josua am anderen Morgen früh Israel antreten, Stamm für Stamm. Und das Los traf Juda. Da ließ er die Geschlechter Judas herzutreten und es traf das Geschlecht der Seraiter. Dann ließ er das Geschlecht der Seraiter herzutreten, Haus für Haus, und es traf das Haus Saptis. Und dann ließ er dessen Haus herzutreten, Mann für Mann, und es traf Achan, den Sohn Charmis, des Sohnes Saptis, des Sohnes Seras, aus dem Stamme Juda. Und Josua sprach zu Achan, mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und bekenne ihm und sage mir, was du getan hast. Verbirg nichts vor mir. Da antwortete Achan dem Josua und sprach, in der Tat, ich bin's gewesen, der sich an dem Herrn, dem Gott Israels, versündigt hat. Das und das habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen schönen babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine goldene Zunge, 50 Lot schwer. Danach gelüstete mich und ich nahm es. Siehe, der Mantel ist innerhalb meines Zeltes in der Erde vergraben und das Geld darunter. Da sandte Josua Boten hin, die eilten in das Zelt und siehe, er war in seinem Zelte vergraben und das Geld darunter. Und sie nahmen die Sachen aus dem Zelte weg und brachten sie zu Josua und zu ganz Israel und schütteten sie vor dem Herrn aus. Da nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Seras, und das Silber und den Mantel und die goldene Zunge und seine Söhne und Töchter, auch seine Rinder, Esel und Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte, und man führte sie hinauf in das Tal Achor. Und Josua sprach, wie hast du uns ins Unglück gebracht? So bringe dich denn der Herr ins Unglück an diesem Tag. Und ganz Israel steinigte ihn. Dann errichtete man über ihm einen großen Steinhaufen, der dort liegt bis auf diesen Tag. Der Herr aber ließ ab von der Glut seines Zorns. Da heißt jene Stätte Tal Achor bis auf diesen Tag. Der Schlüssel zur Qualität für unser Christsein liegt darin begründet, ob wir Sünde und Gnade im Leben erfahren und ernst nehmen. Nur wenn wir Sünde und Gnade im biblischen Sinne ernst nehmen, wird unser persönliches Glaubensleben wachsen, wird unser Leben mit Gott fortschreiten, sodass das sogar jedermann sichtbar wird, wie Paulus zu Timotheus sagt. Unser Leben mit Gott bleibt stehen oder erstickt, wenn Sünde und Gnade nur unbedeutende Floskeln sind. Christsein lebt dann letzten Endes nur noch von einem frommen Anstrich und letzten Endes tut dann jeder doch, was er will. Die Geschichte Achans zeigt uns, mit welchem Ernst Gott darauf besteht, dass sein Wort zur Sünde ernst genommen wird. Es wird deutlich, wie er darauf reagiert und was dann geschieht. Das ist eigentlich für uns alle, die wir lange im Christsein stehen, nichts Neues. Wir wissen das aus der Sündenfallgeschichte. Da macht das Gott ja sehr, sehr unmissverständlich auch deutlich, dass er Adam und Eva verbietet, vom Baum des Lebens zu nehmen. Hier alles Gold und Silber, die ehernen Geräte und eisernen Geräte sind dem Herrn geweiht. Gott legt also seinen Bann über diese Dinge, sie sollen ihm gehören, sie sollen im Tempel oder in der, damals war es ja die Stiftshütte, aufgehoben werden. Keinem aus Israel soll und darf davon gegeben werden. Im Grunde genommen, wenn man darüber sehr natürlich nachdenkt, ist das ja eine unzumutbare Anweisung. Das waren doch gerade die Sachen, die bei den Eroberungen wichtig waren. Da war man doch scharf drauf. Denken wir an die vielen Eroberungen in der Geschichte, wenn die Feldherren die Stadt zur Plünderung freigaben, dann waren es doch letzten Endes drei Dinge, die den Soldaten wichtig waren. Das waren die Nahrungsmittel, das waren die Schätze und die Frauen. Israel aber steht in einem von Gott verordneten Kampf und der hat andere Gesetze. Gott spricht über den Dingen, die den Bann, die dem Volk den Blick für das eigentliche Ziel des Kampfes verwischen können. Denn das Gebannte ist attraktiv und verführerisch. Daran lässt sich sein Herz hängen. Gott will aber bei den Eroberungen, die zur Einnahme des Landes führen sollen, dass sein Volk eine klare innere Einstellung, ein ungeteiltes Herz behält. Wir alle, wer das Leben mit Gott ernst nimmt, weiß ja, dass wir alle in einem Kampf stehen. Es geht nicht wie bei Israel um die Einnahme eines Landes, aber es geht um den Kampf gegen das Böse und um den Kampf, Menschen für Jesus zu gewinnen. Wir wissen, dass in diesem Kampf, besonders in unserer Gesellschaft, die materiellen Dinge eine ungeheure Bedeutung haben. Und unsere Einstellung und unser Durchsetzungsvermögen für den Kampf des Glaubens zersetzen können. Das Streben nach materiellen Dingen wird wichtiger und zeitintensiver als die Aufforderung Gottes zu kämpfen und mit ihm zu gehen. Die Frage ist an uns, genau wie an die Israeliten damals, halten wir uns den Blick frei für den Auftrag Gottes in dieser Welt? Woran hängen wir in diesem Kampf in unserem Alltag unser Herz? Deswegen sagt Gott zu Israel, hüte dich davon zu nehmen. Gebanntes ruft Lust hervor. Wir wissen, dass nicht nur von den Kindern das Verbotene eben besonders attraktiv ist, sondern wir wissen das auch von uns selbst. Gebanntes möchte man haben. Achan sagt, als er in ein Haus in Jericho kommt, es gelüstete mich. Worüber Gott sein Nein gesprochen hat, das hat eben in unseren Augen oft eine ungeheure Anziehungskraft. Und das sind nicht nur die Dinge des Reichtums, Geld und Besitz. Prüfen wir uns mal, wie sehr wir dran hängen. Das sind besonders bei den jungen Leuten auch die Sexualität, die doch eine ungeheure Anziehungskraft auswirkt, dass sie uns den Blick für den Auftrag und das Leben mit Gott verfinstern kann. Lust, wir haben uns ja schon fast an dieses Wort gewöhnt. In der Schule fragt man nicht mehr danach, ob man an irgendetwas Freude hat, sondern es wird gefragt, habe ich Lust? Lust ist ein in unser Herz aufsteigendes Gefühl, das starr und eng machen kann, um eine Sache, auf die mein Blick fällt, zu begehren. Und wenn dieses Gefühl der Lust Raum gewinnt in mir, dann kann es so mächtig werden, dass alle vom Glauben aufgebauten Widerstandskräfte erlahmen. Lust kann gefühlsmäßig so stark werden, dass es den Blick für das Wesentliche, für das Gebot Gottes, total zersetzt. Darum redet Gott vor dem Angriff mit Israel, weil das so wichtig ist, wenn man die Schätze bei der Eroberung sieht. Hütet euch davon zu nehmen. Hütet euch, das hört sich an wie eine Drohung. Ist das nicht eine Zumutung? Wir leben ja in einer Zeit, in der jede Herausforderung als Zumutung empfunden wird. Was bedeutet dieses "hütet euch"? Ist es wirklich eine Drohung? Ich meine, dass Gott damit sagen will, schützt euch vor der Lust des Reichtums. Bewahrt euer Herz, dass es nicht abweicht von meiner Weisung. Der Aufruf Gottes, hütet euch, ist keine Drohung, sondern Gott will uns schützen. Gott gibt in die Situation des Kampfes aber keinen anderen Schutz als lediglich dieses Wort. Gott will, dass Israel in dieser Kampfsituation sein Wort vor Augen hat. Letzten Endes gibt es auch für uns in den alltäglichen Situationen, in denen wir stehen im Beruf, keinen anderen Schutz für unsere Seele vor den zerstörerischen Mächten des Satans. Das einzige Schutz, den wir haben, ist sein Wort. Einen anderen Schutz hatte Jesus auch nicht, als er in der Wüste vom Teufel versucht wurde. Er sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Munde Gottes geht. Wenn wir uns das bewusst machen, dass wir letzten Endes keinen anderen Schutz haben, wir suchen oft Sicherheiten, wir meinen, dass das Geld eine Sicherheit ist. Aber der effektivste Schutz für unsere Seele ist das Wort Gottes. In den vielfältigen Anfechtungen und Verführungen, Ablenkungen unseres Lebens, über denen Gott auch für uns im Alltag den Bann gesprochen hat, bleibt uns nur die Überwindung durch das Wort. Wenn es aufgegriffen wird, wenn es hineinkommt in unser Herz, auf welche Weise auch immer, dann kann es unser Herz stark und fest machen. Achan aber ließ seiner Lust freien Raum. Er vergriff sich an dem, was Gott gebannt hatte. Beim Anblick der wertvollen Geräte ließ er seinen Gefühlen und Gedanken vollen Lauf. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel. Mit den Augen fängt alles an. Das ist auch eine gute Übung, im Alltag mal zu überprüfen, woran meine Augen, an welchen Dingen, an welchen Personen meine Augen hängen bleiben. Prüfen wir uns mal, wie dadurch unsere Gedanken beeinflusst und in bestimmte Richtungen gedrängt werden. Zunächst weiß ich genau, du solltest die Augen abwenden. Aber das, was ich sehe, will mich festhalten, anziehen, nicht loslassen. Es ist, als wenn von innen eine unsichtbare Macht kommt, die mich festhält, in diese Richtung zu blicken. Den Blick auf den Erfolg, den Blick auf das Geld, auf das Haus, auf die Frau, auf den Mann. Das Sehen erzeugt Gedanken und Gefühle. Lernen und üben wir im Alltag mit der Hilfe von Gottes Worten, unsere Gedanken und Gefühle zu widerstehen? Gehört das zu unserer geistlichen Übung? Wissen Sie, wenn ich mich selbst überprüfe, was ich alles so am Tag denken kann, dann helfen mir in verschiedenen Situationen des Alltags Gottes Worte. Achans Widerstandskräfte aber waren gebrochen, obwohl ihm die Weisung Gottes noch im Ohr klingt. Der Bewahrungsruf Gottes, hüte dich, erreicht sein Herz nicht mehr. Er sah nur noch das Gold. Die Bibel sagt uns hier nicht, ob das im Leben des Achans eine Haltung war, die sich geprägt hatte durch eine lange Entwicklung. Oder ob es eine Situation war aus dem Augenblick heraus. In der Regel ist das so, dass Einstellungen sich festigen durch eine wiederholte Übung. Wenn die Bibel von Verhärtung und Verstockung redet, fängt das so an. Man beginnt irgendwo einfach im Kleinen, den Einflüsterungen des Satans zu folgen, um ihm nach und nach mehr und mehr Raum zu geben. Reichtum, Sexualität sich leben zu lassen, kann unsere Sinne und Gefühle so ergreifen, dass sich daraus ein Lebensgefühl entwickelt, in dem zwar Gott noch die Oberfläche hat, aber im Raum unseres Herzens nicht mehr da ist. Das Reich Gottes kann sich aber nur in unseren Herzen verwirklichen. Ich meine, ein Stück weit auch entdeckt zu haben, dass das eine Not vieler Christen ist. Und dass sie sogar ein Recht noch daraus herleiten. Ein Recht auf diese Dinge. Und man begründet das als eine besondere Form christlicher Freiheit. In Wirklichkeit ist das ein Leben für sich selbst, in dem es letzten Endes um den Grundsatz geht, ich, icher am ichsten. Der große Selbstbetrug dieser Haltung schafft aber eine große innere Einsamkeit. Mitten in der Menge der Menschen ist man allein. Und das erfährt Achan hier. Was verband Achan mit seinen Brüdern? Mit den Brüdern in Israel. Es war doch das, was Gott ihnen durch sein Wort gegeben hat. Die innere Bindung, die innere Verbindung dieses Volkes bestand doch darin, dass Gott ihnen nah war durch sein Wort. Was verbindet uns heute Abend hier? Weswegen sind wir hergekommen? Doch letzten Endes, weil uns das Wort Gottes verbindet. Gemeinde gestaltet sich nicht anders als durch das Wort Gottes. Was Achan aber tut hier, muss er heimlich tun. Und seine Tat trennt ihn von Gott und seinen Brüdern. Alles, was heimlich getan wird, was nicht offenbar werden soll, was andere nicht wissen dürfen, trennt mich und macht mich einsam. Sicherlich gibt es Dinge, die wir nicht allen sagen können, aber sie wissen, worum es hier geht. So ergeht es Achan. Was will er eigentlich mit dem Geraubten? Was kann er damit anfangen? Eigentlich nichts. Es liegt vergraben im Zelt. Und wenn Israel jetzt weiterzieht, dann muss er es unter großen Mühen ausgraben und unter großen Mühen sogar irgendwo in seinem Gepäck verstecken. Oder er muss es in der Erde lassen und irgendwann zurückkommen, damit er es sich holen kann. Er kann das Geraubte ja gar nicht öffentlich richtig genießen, sondern unter großen Mühen ständig dabei sein, die Tat, die er begangen hat, dass sie nicht erkannt und bekannt wird. Und noch ein anderes ist erstaunlich bei ihm, dass eine ungeheure Anstrengung für ihn ist. Achan tut und lebt so vor Gott und Menschen, als wenn nichts wäre. Kennen Sie das? Man lebt als Christ mit seiner Sünde vor den Brüdern, als wenn nichts wäre. Damit kann man eine ganze Zeit lang Erfolg haben. Nur Achan übersieht dabei etwas ganz Entscheidendes, nämlich dass der Blick Gottes überall ist. Achan glaubt, er wäre mit sich selbst allein und vergisst, dass sein Tun Gott jederzeit vor Augen steht. Und das Schlimme ist, dass sich das jetzt in diesem Augenblick gar nicht mal für ihn auswirkt, sondern für die ganze Gemeinde, für ganz Israel. Josua und Israel glauben daran, dass Gott hinter ihnen steht. Der große Sieg über Jericho hat ihnen eine ungeheure Glaubenszuversicht gegeben. Der Grundsatz dieser Glaubensgewissheit ist, der Herr ist mit uns. Und nun folgt diese furchtbare Niederlage bei diesem kleinen Ort Ai. Man hat nur einen Teil der Krieger hingeschickt. So gewiss war man sich des Sieges. Durch die Niederlage sind nun Josua und ganz Israel wie vor den Kopf gestoßen. Sie verstehen Gottes Wirken nicht mehr. Wie kann Gott uns Jericho geben und Ai nicht? Das ist eine ganz verständliche Frage, die Josua stellt. Die verheimlichte Sünde eines Einzelnen blockiert hier die Arbeit des ganzen Volkes. Achans Sünde verhindert Gottes kontinuierliches Handeln an Israel. Und hier heißt es nicht Achan, sondern Israel hat gesündigt. Nicht Achan hat Gottes Wort gebrochen, sondern Israel hat Gottes Wort gebrochen. Wir reagieren wahrscheinlich innerlich sehr erstaunt. Kann die Schuld, kann die Sünde eines Einzelnen die ganze Arbeit einer Gemeinde blockieren? Sie kann es. In einem solch wichtigen Kampf der Landeinnahme ist eine bereinigte Gemeinschaft des Volkes für Gott unabdingbar. Solange das Gebannte, die Sünde in Israels, kann Gott keinen geistlichen Durchbruch geben. Das sollte uns eigentlich in unserem geistlichen Tun in der Gemeinde sehr nachdenklich machen. Bisher haben wir im Wesentlichen auf Achan geblickt. Wie verhält sich ein Leiter eigentlich in einer solchen Situation? Hier der Leiter Josua. Wenn wir den Text genau lesen, er versteht Gott und die Welt nicht mehr. Obwohl er von Gott ungeheure Verheißungen bekommen hat. Wenn Sie das erste Kapitel einmal lesen, was Gott dem Josua für Verheißungen gibt, ihn zu unterstützen und zu helfen, dann kann ich mir den Josua vorstellen, dass er hier Gott nicht mehr versteht. Aber es zeichnet einen reifen Mann Gottes aus, dass er nicht resigniert, sondern dass er in einer solchen undurchsichtigen Situation auf die Knie geht. Herr, ich verstehe dich nicht mehr. Josua weiß nämlich, dass Israel niemals den nächsten Schritt ins Land tun kann, ohne dass der Herr hilft. Und deswegen weiß er jetzt, wo Gott die Hilfe aufgekündigt hat, dass sie der Welt preisgegeben sind. Er sagt Gott, wenn die anderen um uns her erfahren, dass du uns nicht mehr hilfst, sind wir verloren. Sehen Sie, wir sind mit unserer Sünde dieser Welt preisgegeben. Wenn wir das nicht wissen, dass unvergebene Schuld uns dieser Welt preisgibt, uns fruchtlos macht, wie den Achan hier, wie das ganze Volk sogar. Und Gott ist in seinem Handeln so souverän, dass er darauf keine Rücksicht nimmt, in welcher Situation Israel jetzt steht. Solche Situationen sind auch in der Regel jetzt dazu angelegt, dass an allem Gott die Schuld gegeben wird. Wie konntest du nur? Wie ist das nur möglich? Du hast doch gesagt, warum gerade wir? Gott kündigt sein Handeln auf, wenn die Sünde in der Mitte des Volkes bleibt. Aber er bleibt in Hörweite. Durch das Gebet eines einzelnen Mannes, hier ist es der Leiter, gibt er die Ursache seines Handelns bekannt. Und das umschreibt Gott in einer ungeheuren Weise. Israel hat gesündigt. Es hat die Verpflichtungen übertreten. Es hat gestohlen. Es hat sich von mir getrennt. Es hat sein Tun verheimlicht. Gott umschreibt hier Sünde, dass es dem Josua deutlich wird, was hier eigentlich passiert ist. Und darum kann Israel jetzt auch in dieser augenblicklichen Situation vor den Feinden, die ringsum sind, nicht bestehen. Sünde macht uns geistlich widerstandslos, ausgeliefert und preisgegeben dieser Welt. Wir werden vor Gott und vor Menschen, vor den Feinden Gottes nicht bestehen, wenn wir uns nicht an die Abmachungen Gottes halten. Und das macht Gott Josua hier deutlich. Und das Erschütternde, ich wiederhole es noch einmal, die Sünde eines Einzelnen hindert den Kampf eines ganzen Volkes. Deswegen muss uns bewusst werden, auch in dem Kampf, in dem wir heute stehen, es geht nicht darum, dass wir perfekt sind. Das meine ich nicht. Ich komme gleich noch drauf. Aber es muss uns bewusst werden, dass wir in unserem verborgenen Leben, wo uns niemand sieht, in unseren vier Wänden und in unserem sichtbaren Leben, in der Familie, am Arbeitsplatz, nicht mehr so leben können, wie wir wollen. wenn wir den lebhaften Wunsch haben, dass Gott uns Frucht gibt. Gott will, dass wir sein Wort ernst nehmen. Und welche Konsequenzen, wenn es nicht getan wird? Und daher erfolgt jetzt an Josua eine erneute, unmissverständliche Anweisung. Schafft das Gebannte aus eurer Mitte. Wir müssen uns auch hier wieder fragen, wenn der Text für uns aktualisiert werden soll, wenn er zu uns reden soll, geschieht das in unserem Leben, dass das Gebannte aus unserem Leben herausgeschafft wird. Ich sagte gerade, wir sind nicht perfekt. Wir entdecken doch jeden Tag neu, dass wir schuldige, sündige Menschen sind. Ich weiß nicht, ob Sie es manchmal so machen, dass Sie sich abends hinsetzen, den Tag überdenken und dann aufschreiben, was so gewesen ist. Da kann man ja erschrecken. Ich weiß nicht, mir geht das wenigstens so, dass einen manchmal so die Sünde des Tages, die Verfehlungen wirklich Not machen. Da haben es die Humanisten ja besser. Die können ja einfach so leben und sich ihres Menschseins freuen. Aber uns steht das Wort Gottes von der Sünde ja vor Augen. Oder machen wir wie Achan, obwohl er um den Ernst der Sache wusste, denn im Volk wurde ja darüber geredet, was da los war. Und Achan wusste ganz genau, dass er letzten Endes der Schuldige war. Nachdem Josua von Gott die Anweisung bekommen hatte, kann ich mir vorstellen, der Mann wusste haargenau, ich bin derjenige. Und er bleibt bei dem, was er gemacht hat. Er schwieg und bekannte seine Schuld nicht. Warum nicht? Was für Gründe gibt es, seine Schuld nicht zu bekennen? Da ist zunächst einmal die Angst. Wissen Sie, Schuld kann eine Reaktion nach innen haben. Dann bleibe ich mit mir allein. Dann igel ich mich ein und lasse nichts heraus. Oder ich lebe aus der wilden Hoffnung, wenn ich schweige, habe ich die größten Chancen durchzukommen. Auch hier wieder eine totale Unterschätzung des Wirken Gottes bei Achan. Achan verharrt in seiner Sünde. Als Vergleich möchte ich einfach mal den verlorenen Sohn heranziehen. Das war ein Mann, der mit einer ungeheuren Schuld und Sünde belastet war, der vielleicht jahrelang nicht gesehen hat, welche Schuld eigentlich bei ihm war. Aber als er seine Schuld erkannte, da stehen drei wichtige Sätze in Lukas 15. Er ging in sich. Er sagte, ich will mich aufmachen. Und ich will zu meinem Vater sagen, ich habe gesündigt. Ihr Lieben, das sind die drei Schritte der Buße. Bleiben wir mit unserer Sünde allein? Oder sind wir Leute, die aus der täglichen, wenn möglich sogar aus der stündlichen oder aus der minütlichen Vergebung leben? Dass mir am Arbeitsplatz Sünde bekannt wird, dass ich sage, Herr, vergib, ich will den Weg doch anders gehen. Sind wir Menschen, die aus der unmittelbaren Vergebung leben? Und weil Achan nicht bereit ist, den Weg der Buße zu gehen, ist es nun Gottes Weg, Achans Schuld aufzudecken. Denn sie kann in Israel nicht verborgen bleiben. Und das geschieht nun auf ungewöhnliche Weise. Gott hätte ja auch zu Josua sagen können, du, der Achan war's. Wäre die Sache klar gewesen. Josua hätte zu Achan hingehen können und sagen, ich habe das gehört. Gott tut das nicht. Sondern er gibt dem Josua die Anweisung, für uns zunächst einmal eine unverständliche Anweisung, dass ganz Israel aufmarschieren muss. Es war ein riesiges Volk. Stamm für Stamm, Geschlecht für Geschlecht, Familie für Familie, Mann für Mann. Warum das? Gott exerziert hier dem Volk eine Lehrstunde, wie ernst er es mit der Sünde meint. Hier kriegt das Volk eine Lehrstunde. und dass er nicht bereit ist, in seinem Volk verheimlichte Schuld einfach so stehen zu lassen. Und jetzt darf ich mir mal was vorstellen. Ich meine, als das Volk nun antritt, hat das ganze Volk gezittert. Es hatte Angst. Stellen wir uns einfach mal vor, wir wären bei der Eroberung in Jericho dabei gewesen. Wir dringen in die Stadt ein und geraten jetzt in das Haus eines reichen Bürgers und stehen plötzlich vor dessen Schatzkammer. Was würden wir denken? Welche Gedanken kämen uns dann als Soldaten, die dabei sind, die Stadt zu erobern? Israel hatte doch in Gedanken genommen. Und sicherlich werden beim Feldzug gerade in diesen Situationen doch auch Stimmen in Israel laut geworden sein. Warum müssen wir eigentlich diesem Befehl folgen? Da liegen doch die Sachen. Israel wusste, dass jedem von ihnen das Los treffen konnte. Wer ehrlich ist vor sich selbst, weiß, was man so alles denken kann, auch wenn das Denken nicht zur Tat wird. Gottes Weg aber ist hier sehr konsequent. Das Los trifft Achan. Und Josua spricht zu ihm: Bekenne, mein Sohn. Sehen Sie, nur so können wir Gott ehren. Das Entscheidende ist oft nicht, dass Schuld in unserem Leben ist. Das wird immer und immer wieder passieren. Sondern, dass wir die Vergebungsbereitschaft Gottes annehmen, denn nur so können wir ihn ehren. Und das gehört sicherlich zu den schwersten Dingen in einer Bruderschaft innerhalb der Gemeinde, dass ich zu einem Bruder gehe und ihm sage, unter vier Augen, ich werde mit dieser Sache nicht fertig. Aber wenn es eine sehr persönliche Sache ist, deren ich mich schäme, die vor einem Bruder auszusprechen, das ist unwahrscheinlich hart und erfordert eine tiefe Demut, vor dem anderen meine Seele auszubreiten, und da schämt man sich. Aber sehen Sie, einen anderen Weg kennt Gott nicht. Unsere Schuld loszuwerden, nämlich sie an ihn zuerst loszuwerden. Und wenn es eine Schuld ist, die mich immer und immer wieder bewegt, auch sie mit einem Bruder zu besprechen. Schuld hat eine ungeheure Anhänglichkeit. Und wenn wir meinen, wir werden oft mit der einen oder anderen Schuld alleine fertig, dann ist das ein Selbstbetrug. Und vielfach kann es über Jahre hinweg sein, dass wir sie verdrängen. Aber verdrängte Schuld ist nicht weg, sondern sie taucht oft in Situationen wieder auf, wo wir es gar nicht meinen. Da kommt sie aus der Tiefe unseres Unterbewusstseins hoch wie ein Fahrstuhl. Und plötzlich steht sie uns vor Augen. Adolf Köberle hat einmal gesagt, der dämonische Versucher lebt vom Geheimnis, das zwischen ihm und uns steht. Solange es verschwiegene Dinge gibt, die niemand wissen darf, solange hat auch der Feind Gottes über uns Gewalt. In dem Augenblick aber, wo das Geheimnis ausgesprochen ist und verraten, verliert die Finsternismacht ihren Herrschaftsanspruch über unser Leben. Achan aber hielt an seiner Schuld bis zuletzt fest und wird dafür im Tal Achor gesteinigt. Wenn wir darüber nachdenken, sicherlich ein furchtbares Gericht und für uns heute unverständlich. Aber wir müssen uns eine biblische Tatsache vor Augen führen. Gott kann über der Sünde unseres Lebens nur den Tod aussprechen. Das ist ein biblisches Axiom, auch wenn wir damit nicht einverstanden sind. So ist es. Die Heiligkeit Gottes kennt keinen anderen Weg. Achan steht hier allein vor Gott. Er hat kein Kalb, hat keinen Ochsen, kein Opfer, niemanden, der für ihn eintritt. Das Tal Achor wird genannt ins Unglück bringen. Dieses Tal Achor taucht im Alten Testament noch zweimal auf, unter ganz anderen Vorzeichen. Einmal im Buch Jesaja 65,10: Achor ist der Lagerplatz meines Volkes, das nach mir fragt. Und in Hosea 2,14, da sagt Gott: Ich will das Tal Achor zum Platz der Hoffnung machen. Da, wo Achan wegen seiner Sünde sterben muss, spricht Gott: Ich will dieses Tal zum Platz der Hoffnung machen. So wird nun dieses Tal Achor zum Hinweis auf Golgatha. Golgatha ist für uns der Platz der Hoffnung geworden. Die Steine, die Achor trafen und sein Leben beendet haben wegen seiner Sünde, die treffen ja den Gottessohn. Die Steine, die eigentlich uns treffen müssten, wegen unserer vielen Sünde und Schuld, die treffen hier Jesus. Wie sagt es Paulus? Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Durch Jesus sind wir gerecht. Wir sind Gott angenehm. Gott nimmt uns an, wenn Jesus uns deckt. Sehen Sie aber, das soll uns nicht, wie Bonhoeffer das mal gesagt hat, zur billigen Gnade werden. In dem Sinne, dass ich sage, mein lieber Heiland macht schon alles für mich. Er hat ja die Sünde für mich aufgenommen. Theologisch ist das alles richtig. Aber es schwingt oft bei diesen Aussagen doch mit, dass dadurch die Sünde eigentlich verharmlost wird. Jesus macht schon alles. Aber das Kreuz Jesu zeigt uns doch gerade, wie ernst es Gott auch heute in unseren Tagen mit der Sünde nimmt. Deswegen darf das Kreuz Jesu in uns nicht zur Verharmlosung der Sünde führen, sondern dahin, dass wir in seiner Gegenwart leben, sein Wort hören und befolgen und die Sünde hassen lernen. Wer lernt, ständig aus der Vergebung zu leben, wie ich das gerade schon sagte, und zwar deswegen, weil die Sünde ihm eine tiefe Not ist. Ich weiß nicht, empfinden Sie Sünde als Not? Können Sie über Sünde in Ihrem Leben weinen? Erleben wir die Sünde als etwas, was wir gar nicht möchten in unserem Leben? Oder dass wir wirklich aus dem Glauben heraus dies Empfinden haben, durch das, was ich jetzt getan, gedacht oder gesprochen habe, habe ich mich bewusst von Gott getrennt? Wer aus der Vergebung des Kreuzes lebt, dem es also eine tiefe Not ist, welche Sünde sich in seinem Leben ereignet, der begreift das Kreuz als Geschenk, als Gnade. Das ist das Großartige. Ich begreife eigentlich erst das Kreuz tief, wenn mir die Sünde wirklich eine Not ist. Das beschert uns im Alltag innere Kämpfe. Wir Christen leben innerlich nicht ruhig, wenn uns die Sünde vom Kreuz her wichtig wird. Da gibt es Kämpfe und manchmal vielleicht auch eine schlaflose Nacht. Aber das ist immer noch besser, als so verstockt in sich selbst hineinzuleben, wie das Achan tat. Wenn wir das lernen, dass uns die Sünde wichtig wird und dass wir bewusst aus dieser Vergebung leben, der Gnade, die Jesus uns anbietet, dann werden wir im Glauben wachsen. Nicht, weil wir perfekte Leute sind, in allen Augenblicken richtig, sondern weil uns die Vergebung Jesu weiterbringt. Nichts anderes bringt uns eigentlich weiter. Und dann können wir persönlich und innerhalb der Gemeinde wachsen und Frucht bringen. Amen.